Wir hauen die beide gleichzeitig
Meinst
raus.
Du? Ja, gut, das könnte man machen. Das ist eine super Idee. Ja, das mal, sollten wir mal als Experiment machen.
Ja, würde ich sagen. Ja. Das machen wir mal als Experiment. Und wenn ihr das jetzt gehört haben solltet, dann hat das Experiment scheinbar gefruchtet.
Und Orlando hat gepennt.
Was? Achso. Ja. Heute konnten sich unsere Freunde Mike und Alex kaum bremsen. Nicht nur, dass sie Zart wie Kruppstahl nun auch in die Top 10 der Polit-Podcasts heben wollen, damit nicht genug. Anlässlich der 30. Folge Zart wie Kruppstahl liefern sie euch heute 2 Folgen auf einmal. Also eine lange Folge, die halbiert wurde.
Mann, das bringt die Chronologie völlig durcheinander.
Wie auch immer, Mike und Alex haben allerlei aktuelles Politisches dabei. Es bleibt spannend. Auf denn! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 30.
Hab schon gedacht, eigentlich müssten wir mit der Folge jetzt... müsste ich eigentlich bei den Hämatom-Jungs vom Beichtstuhl anrufen, dass ich schon wieder eine Podcast-Folge versaut habe. Das wäre wahrscheinlich die richtige Adresse, um mir da mal einen Kopf waschen zu lassen. Ja, aber wie immer gelobe ich Besserung. Worüber hatten wir denn geredet?
Also wir hatten eigentlich nur 2 Themen. Ne? Also langweilig, wie es klingt, hatten wir tatsächlich nur 2 Themen. Und das eine war das... Das Versagen der wem auch immer, ne? Das war halt die Analyse in Sachsen und das verhinderte Versagen in den Vereinigten Staaten.
Ja, na, aber bei dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen, dass diese Corona-Demo da sozusagen durchgewunken oder erlaubt hat, da kam ja jetzt auch noch eine Stellungnahme hinterher, ne? Also was ich sehr, sehr ungewöhnlich empfinde, dass ein Gericht nochmal hinter einem, ich denke, es war irgendwie ein Beschluss in einem Eilantragsverfahren oder so, dass die da nochmal eine extra Begründung hinterher schieben irgendwie. Also das zeigt schon, dass da der Justizminister auf jeden Fall mal angerufen hat und da echt ein enormer Druck herrscht. Ne? Also das ist schon... finde ich schon krass, wenn dann so ein Oberverwaltungsgericht sich zu sowas genötigt fühlt. Ne? Also das ist ja, musst du ja überlegen, das ist immerhin die zweithöchste Instanz, die es in Deutschland in Verwaltungssachen gibt.
Also ich finde, der Aufruhr, der da gerade herrscht, ist berechtigt, auch im Hinblick eben darauf, dass Pegida marschieren darf an einem Tag, an dem es eigentlich selbstverständlich wäre, dass man der Reichspogromnacht gedenkt.
Ja, natürlich. Klar. Also, ne?
Also wie das nach außen wirkt, was da in Sachsen passiert, das ist nicht haltbar. Und dementsprechend, also vielleicht als kleine Einführung für unsere Zuhörer, die jetzt komplett ins kalte Wasser geworfen werden hier von uns, die wir jetzt schon total drin sind im Thema. Wir haben das ganze Thema eigentlich schon mal besprochen, aber wir wollten euch das bestialische Fiepen nicht antun, das da drunter lag, weil wir nämlich absolute Profi-Podcaster sind. Und deswegen sprechen wir einfach nochmal drüber.
Ja, super. Mit neuen Erkenntnissen und umso schlauer sind wir jetzt irgendwie. Ja, also du meinst die Verwaltungsgerichtsentscheidung, die OVG-Entscheidung, die ist da irgendwie das, was zu kritisieren ist. Also das sehe ich halt ein bisschen anders irgendwie. Also ich.
Jetzt kommen wir wieder in diesen Diskurs, Leute. Wir haben uns bekriegt, wir haben uns bekämpft mit Klauen und Zähnen. Wer schuld ist und wem man da den schwarzen Peter zuschieben sollte.
Also beim Haareziehen habe ich ja Vorteile dann dir gegenüber. Da gibt es ja bei dir ein bisschen mehr zu greifen.
Genau,
ne?
Deswegen hat er sich durchgesetzt hat da seine perfekte juristische Erklärung gefunden, warum das Urteil gerechtfertigt war. Das kannst du jetzt hier nochmal vortragen an der Stelle.
Also dass das Urteil gerechtfertigt ist. Ich habe nur gesagt, dass ich das aus der Entfernung nicht beurteilen kann, weil ich da natürlich keine Akteneinsicht in die Anträge habe und so weiter. Ne? Aber
ich sag doch, du hast das juristisch perfekt begründet.
Mir ist bei all dem auch bewusst, dass es eine juristische Begründung ist, die normaler Mensch wahrscheinlich nicht verstehen kann. Ne? Aber es ist völlig im Bereich des Normalen und Möglichen in einem demokratischen System, dass ein Oberverwaltungsgericht so eine Demonstration erlaubt, mit der Begründung, auf dem Augustusplatz ist für Hygienemaßnahmen genug Platz gewesen, wenn da 16.000 Leute dran teilnehmen.
Mir wirft sich nur eine andere Frage auf. Warum sind dann die Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht abgesagt worden, wenn erstens das möglich war und zweitens dann diese Pegida-Geschichte?
Sind die gerichtlich abgesagt worden? Nee, oder? Nee. Das ist halt das Ding, ne? Also die Leute, die so eine Corona, Anti-Regierungs, das ist ja auch so ein Mischmasch von Anti, das sind ja ganz viele Antikörper sozusagen unterwegs, ne? So ein wilder Cocktail, die irgendwie gegen alles sind, was regierungsstaatlich, demokratisch und wissenschaftlich sich mit Corona befasst. Das ist halt ein größerer Haufen Vollidioten als Leute, ich sag mal im Durchschnitt ein größerer Haufen Vollidioten als Leute, die an die Reichspogromnacht erinnern wollen mit Transparenten und Fackeln. Und da traue ich ehrlich gesagt den Leuten, die Gedenkveranstaltungen machen wollen, mehr Anstand, Moral und Einsicht zu, dass die sowas eben dann selber absagen. Aus Angst, dass sich da Leute irgendwie infizieren. Ne? Also gerade wenn man vielleicht noch Zeitzeugen dabei haben will oder so, sehr alte Menschen, weiß ich halt nicht. Ne? Also ich weiß, in Alpolda zum Beispiel auf dem Marktplatz gab es Mahnwachen, da habe ich mal kurz vorbeigeschaut am 9. Da ist natürlich alles im ganz kleinen Rahmen, aber das ist natürlich ein Bild auch, was daraus in die Welt geht. Ne? Solche Veranstaltungen werden irgendwie abgesagt und andere werden staatlich durchgewunken vor einem Gericht vermeintlich. Das sind dann natürlich die Schlagzeilen, die man da draus macht. Ne? Also ich sehe halt das Versagen bei der Corona-Demo, also unabhängig von der Attitüde der Veranstalter, der Anmelder dort. Ne? Du musst dir auch mal überlegen, dass dieser, ist das nicht irgend so ein baden-württembergischer Tofu-Typ da, der da bei Querdenken der treibende Keil ist.
Wie heißt der? Ballhaus?
Ich weiß es nicht genau.
Also der Querdenken mehr oder weniger da aus der Taufe gehoben hat, der war ja irgendwie IT-Unternehmer.
IT-mäßig war der, okay.
Und hat seine Firma dann irgendwie vertickt und behauptet jetzt sozusagen, dass er sein ganzes Vermögen da in diese, in diese Bewegung investiert hat. Aber er distanziert sich halt auch nicht von rechten Entwicklungen. Also er ist da halt der Rattenfänger.
Ja, vielleicht denkt er wirklich nur Nullen und Einsen und hat sich dann auf die Nullen spezialisiert. Aber das ist, aber der sitzt dann halt bei einem Interview und sagt, naja, was habe ich da als Veranstalter, Anmelder der Demonstration damit zu tun, ob da der Einzelne eine Maske trägt oder wie viele Leute da kommen oder so. Ne? Also da sieht man, dass er sich vielleicht von seinen Anwälten mal zur Seite nehmen lassen sollte und mal erklären lassen, wer da die Hosen anhat für die Einhaltung von irgendwelchen Auflagen und so weiter. Ne? Also damit hat er sich natürlich in eine Position begeben, wo die Anmeldung einer ähnlichen Veranstaltung das nächste Mal anders laufen könnte. Ne?
Aber ich stelle eine Frage, die ich auch damals gestellt habe, weil ich sie als ganz normaler, nicht juristisch beeinflusster Bürger nicht verstehen mag. Warum lässt man eine Kundgebung zu von Menschen, die diese Bedingungen ablehnen, die man selbst als Bedingung quasi gerichtlich verfügt, damit es stattfinden darf? Weil im Endeffekt, ob das dann aufgelöst wird oder nicht, spielt ja keine Rolle, wenn die Leute sich dann schon in der Innenstadt befinden.
Ja, weil
auch also in so einem Infektionsrahmen, sage ich mal, wenn dann jetzt, wie es passierte, 16.000 Leute ohne Maske und Abstand da auf dem Augustusplatz stehen, dann ist ja die Situation schon da, ne, und die Gefährdung schon da.
Ja, also weil unser Grundgesetz ein positives Menschenbild hat. Ne? Also das kann gar nicht anders sein, dass der Anmelder der Demonstration, dieser IT-Nullen-Heini da, dass der in der Anmeldung natürlich eine Art Hygienekonzept vorgelegt hat und bei den Eilanträgen und so auch eingereicht hat, was dort passieren wird, damit die Veranstaltung durchgezogen werden kann. Ne? Beziehungsweise hat sich die Auflagen akzeptiert, die da das Gericht gegeben hat, und das Gericht muss mit unserem Grundgesetz eben davon ausgehen, dass die Leute so schlau sind, dass sie das schon einhalten werden. Ne? Es hat sich ja niemand vorher hingestellt und gesagt, scheiß auf die 16.000 Leute, wir werden 30.000 sein, scheiß auf die Hygieneauflagen, das werden wir garantiert nicht einhalten, das macht
ja,
man.
Ja, aber dass die Hygieneauflagen nicht einhalten, ist ja mannigfaltig nachprüfbar. Also das ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass das nicht passiert wäre.
Das ist so richtig, ja, aber es ist trotzdem wieder eine andere Demonstration gewesen, vielleicht von anderen Anmeldern. Ich weiß nicht, wer da noch im Hintergrund agiert, vielleicht mit anderen Konzepten. Es ist ja auch zwischen Sicherheitsbehörden und Anmeldern, findet ja auch von vornherein schon eine Kommunikation statt, bevor da irgendwelche Anträge bei Behörden oder Anmeldungen bei Behörden getätigt werden und Anträge zum Gericht geschickt werden.
Und da kommen wir vielleicht zu einem personalen Problem, weil im Endeffekt sind das ja auch Entscheidungen, die von einzelnen Sachbearbeitern getroffen werden, oder?
Bei den Anmeldebehörden?
Ja.
Ja, natürlich. Also ich denke nicht, dass solche großen Sachen in einer Stadt wie Leipzig, dass das so strukturiert ist, dass es da einen Sachbearbeiter gibt, der da die Hand drauf hat. Das wird schon in einer Art Gremium vorbesprochen, denke ich. Mhm. Bei Gericht kann das durchaus so sein. Also da hat ja jeder, gibt ja auch das Prinzip des gesetzlichen Richters. Das kann ja da nicht irgendjemandem zugeschoben werden, der sich gerade dafür interessiert, sondern da gibt es Geschäftseingänge und da ist quasi ein Richter vordeterminiert, der das auf den Tisch bekommt. Ob das dann ein linker Tofu-Fresser oder jemand mit einem steifen rechten Arm ist oder so, das spielt dann dabei keine Rolle. Also das wird bei Gericht, wird das niemandem zugeschanzt oder irgendwie, sondern da gibt es ein Prinzip des gesetzlichen Richters bei Gerichtsentscheidungen.
Und wie viele linke Tofu-Esser, denkst du, sitzen da in Bautzen?
Da habe ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also den einzigen prominenten sächsischen Richter, den ich kenne, der ist ja ein bekannter AfD-Politiker, aber der ist vom Landgericht, der ist nicht vom Oberverwaltungsgericht. Aber ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, solange die Möglichkeit besteht, dass dort ein Hygienekonzept eingehalten wird, werden könnte, oder eingehalten wird, ist ja egal, ne? Den Konjunktiv habe ich ja schon im ersten Teil meines Satzes verballert, da müssen wir nicht noch einen hinterher schieben.
Ich fürchte, ich finde für dieses Versagen, da müssten mehrere Konjunktive da rein.
Ja, das Prinzip der doppelten Konjunktivierung ist das sowas wie doppelte Verneinung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, solange das so ist, dass das eingehalten werden könnte, besteht die Möglichkeit, dass ein Verwaltungsgericht das so genehmigt. Das ist einfach anhand unseres Grundgesetzes,
aber
kann das gar nicht
ganz
anders sein.
Glaubst du ganz im Ernst, dass wenn man jetzt aus linker Seite eine Demonstration gegen polizeiliches Versagen mit 16.000 Leuten auf dem Augustusplatz anmelden würde, von irgendeiner Vereinigung aus Konnewitz, du glaubst nicht im Ernst, dass das zugelassen werden würde in Sachsen?
Behördlicherseits sicherlich nicht. Gerichtlicherseits kann ich das nicht einschätzen. Da kenne ich die Struktur der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Sachsen zu wenig. Weiß ich nicht. Also behördlicherseits wäre das, glaube ich, da gebe ich dir recht. Also man hat ja auch zu Recht den Eindruck, dass man jahrelang behördlicher oder überhaupt in der vollziehenden Gewalt bis zur Regierung hoch auf dem rechten Auge ganz schön blind war, ne, und unverhältnismäßig hart gegen die linke Szene vorgegangen ist. Absolut. Aber um mal ein anderes Beispiel zu bringen, weil du sagst, wie kann man eine Demo genehmigen mit Hygieneauflagen, wo gegen Hygieneauflagen demonstriert wird, ne? Du kannst ja auch nicht zum Beispiel in Leipzig eine Demo für mehr bezahlbaren Wohnraum mit der Argumentation verbieten, ja, vielleicht besetzen die ja Häuser bei der Demonstration. Das ist ja genau das, was die wollen, ne? Also du musst schon immer beim Versammlungsrecht, was ja eins der höchsten Güter, auch geschichtlich gesehen in Deutschland, das ist ja eine Lehre, auch aus dem Dritten Reich und der Weimarer Republik, dass man das Versammlungsrecht so hochsetzt und so garantiert. Das muss eine Demokratie einfach abkönnen, dass sich da 20.000 Vollspaten in einer Stadt wie Leipzig treffen. Also so sehr, wie ich darüber auch kotze.
Das Beispiel hinkt ja. Und ich muss sagen, ich hätte damit auch kein Problem, Also ich hätte natürlich ein Problem, aber ich hätte da jetzt vom Verständnis her kein Problem, wenn wir eben nicht die höchste Bedrohungssituation in dieser Pandemie zurzeit hätten. Ne? Also bei heute wieder 21.000 neuen Fällen. Es sollte halt irgendwelche Notsituationen geben, in denen man dann gewisse Einschränkungen, also sagt ja keiner, dass solche Kundgebungen verboten werden sollen oder so, mitnichten. Aber dass man dann sagen muss, okay, wir müssen hier eine Entzerrung durchführen, dass man eben nicht 16.000 Leute auf einen Platz zentriert.
Ja, aber das findet sondern, doch nicht vor Gericht statt. Was macht denn der Richter? Der bekommt den Antrag und schaut, welches geltendes Recht gibt es. Würde der Richter die gleiche Sache heute entscheiden, hätte der eine ganz frische Verordnung von der sächsischen Landesregierung oder vom zuständigen Ministerium auf dem Tisch, die solche Versammlung von über 1.000 Leuten im Moment nicht erlaubt. Da hätte der Richter einen Daumen runter gemacht und Arschlecken.
Aber nur deswegen, also ist das aber nur deswegen, weil das schon schiefgegangen ist. Wieso muss denn immer erst
das
Kind in den Brunnen fallen?
Aber das darfst du doch nicht das Gericht fragen. Dass da ein völliges Versagen von Seiten der Exekutive vorliegt, da sind wir doch absolut einer Meinung. Ich verstehe nur nicht, warum auf dem Gericht rumgehackt wird. Und dass sich dann Leute aus der Landesregierung hinstellen und sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie selber für Scheiße gebaut haben, wie total sie versagt haben und Gerichtsentscheidungen kritisieren. Also das zeigt ein Verständnis von Gewaltenteilungen, was, keine Ahnung, wo du vielleicht in Weißrussland oder Nordkorea mit durchkommst, aber was ist in Deutschland?
Oder in den Staaten.
In Staaten wahrscheinlich, da kannst du sanft zum nächsten Thema dann überleiten. Aber verstehst du, was ich meine? Also diese Scheißverordnung, die jetzt im Nachgang dieser Demonstration verabschiedet worden ist oder noch verabschiedet werden wird, Die hätte es früher schon geben müssen. Und dann hätte das Verwaltungsgericht und das OVG, da verwette ich meine Mutter drauf, was da vor einem Gerichtsbeschluss ergangen wäre hinsichtlich der Demonstration. Ne? Aber was sollen die machen? Und dann gibt es dann halt, das ist ja auch in Leipzig dann gleich vor Ort, dann hätte es wahrscheinlich noch irgendeinen, muss ich jetzt offenbaren, dass ich da mit den Rechtsmitteln gar nicht so fit bin, ohne in den Gesetzestext zu gucken, aber noch irgendeinen Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht gegeben, wenn das OVG nicht mitgespielt hätte. Und also ganz im Ernst, das Gericht kann nur mit den Werkzeugen arbeiten, die es von der Exekutive an die Hand gegeben bekommt. Und da haben
Ich finde das halt gefährlich, dass man diese verschiedenen Gewalten so ausspielen kann.
Man kann sie ausspielen, wenn eine der Gewalten Scheiße baut. Und die haben hier im Vorfeld Scheiße gebaut, indem sie in so einer Situation keine entsprechende Verordnung am Start hatten. Rein verfassungsrechtlich gesehen ist es hochproblematisch, auf Verordnungsbasis dermaßen das Verwaltungsrecht zu beschneiden. Also das sehe ich auch. Das ist schon eigentlich ein derartiger Grundrechtseingriff, muss schon eigentlich eher vom Parlament, also wieder von einer anderen Gewalt im Gewaltenteilungskontext durchgeführt werden und nicht unbedingt von der Exekutive. Aber gut, es ist noch so an der Grenze des Möglichen, dass die Verwaltung sowas macht. Und die Verwaltung hat nach dem Gerichtsurteil auch völlig versagt mit ihrem polizeilichen Konzept, was sie da vor Ort hatten. Ne? Also ich möchte mal so eine, wie du schon sagst, so eine Konnewitzer Linken-Demonstration sehen, wo da auf in Sachsen auf Deeskalation gesetzt wird seitens der Polizei. Ne?
So von wegen, hey, es ist verboten, dass ihr marschiert, bitte marschiert
ja,
einfach.
Genau.
Was? Bitte?
Also das soll jetzt nicht so dieses typische linke Geheule sein. Wir kriegen ja immer auf die Mappe und die Rechten dürfen machen, was sie wollen. Aber in dem Fall drängt sich einem der Eindruck schon irgendwie auf, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ganz besonders in Sachsen in den letzten Jahren oft so gewesen. Ne? Und dass der Kretschmer in der Beziehung ein völliger Rohrkrepierer ist, der einfach auch 20.000 potenzielle seiner Wähler dort in der Leipziger Innenstadt nicht verprellen wollte, muss man ja auch ganz ehrlich so benennen. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich verstehe nicht, warum in Sachsen jemand die AfD wählt. Die haben doch die Landes-CDU, die da, weiß ich nicht, für mich nicht allzu weit davon entfernt ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na und welchen Einfluss hat der Kretschmer dann auf ein polizeiliches Konzept? Also da müsste doch auch eine gewisse Gewaltenteilung herrschen, na, oder?
Der Kretschmer ist der oberste Kopf der sächsischen Verwaltung, der obersten Exekutive.
Also sozusagen, ja, ich verstehe das schon. Also wird dann sozusagen diese...
Und das ist in erster Linie sein Innenminister, Ne? Und der Innenminister wird natürlich vom Ministerpräsidenten angeleitet. Und dass der Kretschmer das nicht auf dem Tisch gehabt hat, ist unvorstellbar.
Also würdest du da sozusagen das Vorgehen der Polizei auch direkt ihm anlasten?
Nein, also er
persönlich.
Nicht im Sinne von Schuld, aber im Sinne von Verantwortung, ja. Ja, das ist schon noch ein Unterschied. Ne? Er hat das sicherlich nicht selber so ausgearbeitet und selber so entschieden, aber er ist dafür verantwortlich.
Also die Bilder, die man da gesehen hat, die waren ja wirklich, wirklich katastrophal. Ne? Oh. Das sah ja auch sehr danach aus, als ob die Polizei auch gnadenlos unterbesetzt war vor Ort.
Du, die armen Schweine, die da wirklich vorne in erster Reihe stehen und sich mit diesen Vollidioten da auseinandersetzen müssen. Natürlich Augen auf bei der Berufswahl, sagt man da immer, ne? Kein Mensch muss Bulle sein und was es da alles für Sprüche gibt, aber die beneide ich wirklich nicht, dass die da für die paar Kröten machen müssen. Ne?
Dahingehend finde ich diese Sprüche halt auch einfach beschissen.
Ja, ne? Total.
Also ich will mich ja auch nicht mit irgendwelchen Konnewitzer Brandstiftern solidarisieren hier an der Stelle. Also da gibt es auf beiden Seiten genug, also geistig umnachtete, möchte ich jetzt das mal umschreiben, die da weit über das, was ich als Protestkultur verstehe, hinausgehen.
Ja, du, die gibt es leider immer, muss man ehrlich sagen. Und die machen auch viel kaputt von wirklichen Leuten in Konnewitz und Umgebung, die wirklich Unterstützung verdient haben. Ne?
Das ist ja das Schlimme. Und wenn du dann so eine politische Kultur hast wie in Sachsen, dann wiegt halt jedes dahingehende Vergehen auf dieser Seite gleich mehrfach so schwer. Ne? Mhm. Und dann wird das dann natürlich auch dankend angenommen, wenn es eine derartige Form des Protestes gibt, sage ich jetzt mal. Ich habe da letztens erst einen Beitrag gesehen, wo es um Proteste gegen Mietpreiserhöhungen geht und wo dann einfach in Leipzig regelmäßig irgendwelche Baustellenfahrzeuge abgefackelt werden, unter anderem riesige Kräne, wo du dir dann auch die Frage stellst, wie umnachtet müsst ihr sein, einen Baukran in einem Wohngebiet abzufackeln? Ja. So, also auch in Kauf nehmen, dass das Ding einfach umkippt und so ein Wohnhaus zermalmt unter sich. Also das.
Ja, also da bin ich mir.
Was ist da los?
Im konkreten Fall, ohne das verteidigen zu wollen, relativ sicher, dass es irgendeine deutsche DIN-Norm gibt, dass ein brennender Kran so und so lange stehen bleiben muss. Das ist bestimmt vom TÜV irgendwie getestet.
Meinst du echt?
Sicher gibt's bestimmt irgendwelche Materialvorgaben, keine Ahnung.
Verordnung zum sicherheitsgemäßen Abbrennen einer mobilen Lastentrageinheit.
Genau. Brandsicherheitsstufe B1 für Kräne oder so.
Herzlich willkommen in Deutschland.
An der Stelle kann man auch den schönen alten, seltenen Plural Krane mal benutzen und nicht immer nur Kräne sagen.
Es heißt Krane?
Krane kann man auch sagen, ja. Genauso wie Generale statt Generäle. Aber das macht leider kaum noch jemand. Ich freue mich immer, wenn ich von älteren Leuten sowas noch auf freier Wildbahn höre, solche kleinen grammatikalischen Preziosen.
Interessant, dass für mich klänge das jetzt einfach falsch. Mhm.
Aber ich habe mich heute Morgen zum Beispiel total gefreut beim Bäcker. Da war so eine ältere Dame vor mir. Und die,
deine Überleitungen sind der Hammer, es ist unfassbar.
und die hat gesagt, sind bei diesen Brötchen auch beiderlei Körner dabei. Wahnsinn. Ne? Also wirklich eine ganz liebe, alte, nette Omi, die hätte ich am liebsten gedrückt dafür.
Ja, und dann wärst du an Corona gestorben.
Ja, eben, das ist ja dieses Grausame. aber zurück zu den brennenden Kranen. Also bin ich mir relativ sicher, du bist ja auch auf der Bühne. Keine Ahnung, wenn du da ein Taschentuch aufhängen willst, musst du ja auch irgendeine bestimmte Brandschutzklasse haben und so.
Ja, ja, richtig. Ne?
Also ich kann mir nicht denken, dass das damals Rammstein, als ich sie in Pößneck in Schlettwein zu Demo-Zeiten noch gesehen habe, mal jemand erzählt hat, was die da alles abgefackelt und kaputt gehauen haben auf der Bühne. Da hätte das Ordnungsamt nicht gucken dürfen.
War das eine bessere Zeit?
Nö, war nicht irgendwie besser, aber spektakulärer. glaube ich schon.
Ja, also ich denke mir halt jetzt auch so aus der Sicht eines Veranstalters, ne, dass du fluchend und zeternd, also jetzt nichts gegen unseren wunderbaren Ordnungsamt-Mitarbeiter vor Ort, ne, also der ermöglicht uns da schon viel im Rahmen des Gesetzlichen, aber wie einfach und vor allen Dingen umsetzbar Dinge vor 10, 15, 20 Jahren gewesen sind.
Du, total.
Also sowas wie es Wacken, das wäre nie im Leben so groß geworden, wenn die mit den Auflagen zu kämpfen hätten, die wir heute haben für Veranstaltungen.
Ja, absolut. Also, das also es gibt da...
Kann man wirklich so sagen.
Ja, es gibt natürlich da immer sehr, sehr tragische Zäsuren, ne, die da sowas, also wie zum Beispiel auch in USA, ich glaube bei, war das White Lion, nee, welche Band war das denn, wo dieser Club abgebrannt ist mit so vielen Toten, weil die da Pyro auf der Bühne hatten. War irgend so eine altgestandene eine Rockband, war das doch. Ich weiß es gar nicht. Also da gab es dann natürlich wieder weltweit neue Sachen. Die Love Parade-Katastrophe, ne? Das war natürlich eine totale Zäsur. Also die dann, also wenn du dir überlegst, und dann Roskilde natürlich auch, ne? Da gibt es wirklich schon Sachen. Also manchmal hast du wirklich bei irgendwelchen Festivals teilweise 30.000, 40.000 Leute vor der Bühne gehabt, ohne einen Wellenbrecher und ohne irgendwelche Delay-Towers oder so. Ne? Das war wirklich im Prinzip pure Anarchie, ne? Und was da alles hätte passieren können natürlich. Also da wagt man da gar nicht dran zu denken. Bin auch kein Riesenfreund von Wellenbrechern oder so, aber es rettet im Falle des Falles einfach nur mal Menschenleben. Ne? Und das ist bei den Wellenbrechern bei Konzerten so und bei den Corona-Wellenbrechern und Lockdowns wahrscheinlich auch.
Naja, das ist ein gutes Beispiel. Im Endeffekt wird Corona uns so viele, und das ist halt das, was ich so ein bisschen kritisiere, Corona wird uns so viele Auflagen mitbringen, die wir nie wieder loswerden und die wir in keiner anderen Situation außer einer Pandemie, sag ich mal, wirklich gebrauchen können, weil es ja Jahrzehnte ohne wirklich hervorragend funktioniert hat. Und es wird alles wieder so sehr teuer machen, dass du die an sich schon relativ schwierige kommerzielle Umsetzbarkeit von kleinen und mittelgroßen Events vielleicht irgendwie sogar vergessen kannst. Man weiß ja noch nicht, was das mit sich bringt, aber...
Also es wird ich glaube, bei ordnungsrechtlichen Genehmigungen für Veranstalter und so weiter, wird das bis in alle Ewigkeit jetzt immer im Hinterkopf eine Rolle spielen. Also da gebe ich dir recht, auch bei langfristigen Genehmigungsprozessen. Ne? Du gehst ja nicht 2 Monate vorher zum Ordnungsamt und meldest da dein Festival irgendwie an, ne? Sondern es sind ja langfristige Genehmigungsprozesse. Da werden solche, musst du ja auch als Veranstalter einfach um alle Eventualitäten, ne, wenn du dich da ein Jahr vorher mit dem Ordnungsamt hinsetzt, weißt du ja nicht, ob ein halbes Jahr vorher nicht wieder irgendeine Pandemie ausbricht oder irgendein in dem Landkreis irgendein kritischer Wert erreicht wird, weil da wieder irgendein Vollidiot eine Nerzfarm aufgemacht hat oder irgendwas. Ne? ja, aber weißt du, was ich meine? Also das gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das ist dann wieder so ein neues Ding, was dazukommt. Ne? Love Parade haben sie im Hinterkopf bei der Sache von Genehmigung. Das ist ja auch noch nie vor der Love Parade oder vor dem Roskilde-Katastrophe An- und Abfahrtszustromwege und so in so einer Detailliertheit und Prognosegenauigkeit diskutiert worden bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ne?
Ja, wobei man halt sagen muss, dass das in Duisburg derartig behindert gestaltet wird. Ich muss dieses Wort anderweitig verwenden, muss ich lernen, sorry. Sorry an dieser Stelle, aber ich... Ich bin ja selber behindert, deswegen.
Ja. aber nicht in dem Sinne behindert.
Nee, also, also körperlich beeinträchtigend ist es ja in dem Sinne auch.
Du meinst, also, nee, aber du bist ja wie ich, du verwendest behindert im Sinne von bescheuert. Ne?
Also.
Wenn du jetzt sagst, also es ist bescheuerte Auflagen oder so.
Na, eine Pejoration in dem Sinne. Ich finde das übrigens schwierig. Also, ich finde das Wort behindert, also. Warum soll man Behinderte nicht behindert nennen? Weil das ist doch das, was wir sind. Wir sind in unserem Leben behindert, eingeschränkt. Na, und ich finde, es ist eine Frechheit zu behaupten, dass das, was uns da trifft, uns nicht einschränkt im Leben, weil das sozusagen unsere Lebensleistung auch so ein bisschen schmälert, weil das, was, ja, was andere für völlig selbstverständlich halten, ist für uns halt noch ein bisschen anstrengend oder schwieriger oder, mhm, oder so, ne? Und dann zu sagen, nee, wir sind ja in dem Sinne gar nicht irgendwie dahingehend, ne? Anders zu
aber bezeichnen. Findest du es nicht auch schön, wenn jemand sagt, du bist speziell?
Oh ja, ich bin sehr speziell, auf jeden Fall.
Aber das ist, ich finde, ja, aber ich finde, wenn man dann irgendwie jemanden als speziell bezeichnet, das ist dann noch mal so extra mit dem Zeigefinger.
Das macht es noch viel schlimmer. Das macht es noch also viel schlimmer.
Also ich habe natürlich die eigene körperliche und soziale Erfahrung habe ich natürlich nicht, wie man damit umgeht, aber ich lebe ja auch schon ewig damit, weil meine Mutter blind ist, ne? Also bin, mhm, ja mit einer behinderten Mutter aufgewachsen und die sieht das auch so wie du. Ne? Und ich kenne ehrlich gesagt im Bekannten- und Freundeskreis auch keinen Behinderten, der sich irgendwie an dem Wort aufhängt. Das ist
niemand.
Das ist so eine PC-Diskussion, die wird viel von außen reingetragen, die gut gemeint ist und nicht gut gemacht. Ne, das hat man ja oft. Und stattdessen sollte man an anderen Fronten kämpfen für Behinderte, finde ich. Ne?
Also, genau, genau.
Naja, also aber gut, da sind wir
jetzt. Gegen Behinderte kämpfen wäre auch unfair, die können sie ja nicht wehren.
Aber da hat sich bei Veranstaltungen, um wieder zurückzukommen, finde ich auch was getan, weil ich denke, für. Ist immer noch nicht genug, aber für Rollstuhlfahrer oder so zum Beispiel nehme ich wahr, dass da in den letzten Jahren mehr Möglichkeiten da am Konzerterlebnis teilzunehmen geschaffen wurden.
Ja, auf jeden Fall, das kann man sagen.
Wie ist das da bei deinem Festival? Hast du da ein extra Auge drauf oder ist das auch was dir behördlicherseits angetragen wird? Oder?
Da, wenn ich da ein extra Auge drauf hätte, würde ich ja sonst nichts mehr sehen. Das ist lustig. Nee, tatsächlich muss ich sagen, dass die Burg halt generell rollstuhlgerecht ist, glücklicherweise. Mhm. Und in dem Maße, wie wir es umsetzen können, da ist es halt umsetzbar. Das Einzige, wo wir halt was zusätzlich machen müssen, ist halt im Sinne der Toilettensituation. Warum auch immer ist da keine Behindertentoilette, oder gibt es da sogar eine, ich weiß, ich war jetzt so lange nicht mehr da oben, ich weiß es schon gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben.
Ich hab, glaube ich, keine gesehen.
Nee, genau. Und das ist halt so das Ding. Ne? Dass das Gute ist, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, erstmal gewahr wird, was es für Einschränkungen gibt. Für jemanden, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, weil absolut, man das ja an sich so im Alltag gar nicht überdenkt, eigentlich. Ja. Na? Und da kriegt man dann nochmal eine ganz andere, eine ganz spezielle Perspektive da drauf. Und das ist eigentlich ganz gut.
Und das ist, glaube ich, das, was diese gut gemeinte, schlecht gemachte Diskussion ja auch meint. Ne? Dass ein großer Teil der Behinderung dieser Menschen einfach dieses Unwissen der nicht behinderten Menschen ist. Ne? Diese nicht bös gemeinte Ignoranz. Ne? Also ich stapfe einfach in irgendeinen Laden, kaufe mir was Tolles oder so, ob da eine Stufe in den Laden reingeführt hat oder nicht. Ne? Oder kein Geländer an der Treppe war für sehbehinderte Menschen oder so. Da mache ich mir keine großen Gedanken drum. Ne? Für andere Leute entscheidet das den Erfolg oder Nicht-Erfolg von einem Einkaufsbummel. Ne?
Also die Frage ist, ja. Kann man das Leuten vorwerfen?
Nein, werfe ich nicht vor.
Also das ist so generell, weil man ja auch also sehr oft in so eine anklagende Position da rutscht, so von wegen, ja, ihr macht euch ja keine Gedanken über die und die.
So eine anklagende Position habe ich aber noch nie von einem Behinderten gehört, ehrlich gesagt.
Nee, genau.
Ne, also gibt es viele, die klären offensiv auf, ne? Finde ich auch völlig okay. Dass man sich da als Interessengruppe versteht und da auch seine Interessen vertritt, aber irgendeinen anklagenden Ton habe ich von jemand Behinderten selber noch nie gehört.
Nee, aus der Richtung nicht, aus der Richtung nicht, aber quasi dann von denen,
verstehe.
Die das dann gut meinen und übers Ziel hinausschießen. Also ich finde, der Mensch muss halt einfach in seiner Wahrnehmung, in seiner Perspektive ein bisschen selektiv vorgehen, weil das Leben ansonsten viel zu kompliziert ist. So.
Ja, und absolut. Absolut, und, klar. Aber es ist halt.
Aber dann halt das Verständnis, das Wichtige ist, dass man das Verständnis dafür aufbringt, in der Situation, wo es dann darum geht, zu verstehen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, oder umgesetzt werden müssen, wie sie umgesetzt werden. Und wenn es darum geht, dass man dann sich sozusagen für einzelne Entscheidungsprozesse auch mal in die andere Perspektive begibt. Ne? Muss ja nicht permanent, also um Gottes Willen, ich möchte ja niemanden dazu zwingen, permanent so eine die Wahrnehmung einnehmen zu müssen, wie schlecht es anderen in so einer Situation oder so gehen kann.
Ja, absolut. Das also ich würde jetzt auch nicht aus Solidarität zu dir den ganzen Tag mit einer Augenklappe rumrennen. Irgendwie. Ne?
Aber außer du müsstest zum Piraten überlaufen.
Ja, vor allem, also wurde schon angekündigt vor Fasching, dass es dieses Mal Piratenkostüm gibt für meinen Sohn.
Aber es gibt ja kein Fasching, oder? Weil es ist ja auch der 11.11. ist ja durch, ne?
Der 11.11. ist durch. Ich kann sein, dass es im Kindergarten, dass die da verkleidet irgendwie doch auflaufen. Das war also die Kids zumindest, ne? Also das kann natürlich sein, aber das ist ja dann erst im Februar.
Gibt's da kein Fasching zusammen mit den Eltern? Kommt kostümiert, um euer Kind abzuholen.
Ist das aber, das ist doch wirklich auch, also ohne da jetzt irgendwie unseren Kölnern, Mainzern und Hörern und so weiter irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber
ich weiß nicht, ob wir Kölner oder Mainzer Zuhörer haben. Ja, das können Sie ja ruhig mal schreiben.
Können Sie sich ja ruhig mal outen, aber das ist schon eine Sache. Irgendwie so dieses Karnevalmäßige, das ist echt so deutsch, dieses auf Knopfdruck lustig sein, oder?
Deswegen kotzt mich das auch so an.
Das ist so, also da denke ich manchmal.
Das ist bei uns tatsächlich auch sehr verbreitet, Fasching. Also ich weiß nicht, warum das nun gerade hier in unserer Region, also ich weiß nicht, wie ist es in Thüringen mit Fasching?
In Thüringen gibt es so ein paar katholische Hochburgen, wo das schon auch echt stattfindet? Ich meine, ja, Schleusingen darunter, die Ecke, irgendwie sowas. Das war auch schon zu DDR-Zeiten wirklich eine krasse Karnevalshochburg, wo auch Sachen erlaubt waren, die eigentlich in der DDR nicht erlaubt waren. Ne? Also wo auch in dem Umfeld Metalbands gespielt haben und so weiter und Blues-Sachen.
Okay, krass.
Und so, weil das war so im kulturpolitisch vergessenen Region der DDR und da war so im, ja, sag ich mal, unterm Tarnmantel vom Fasching sind da auch viele krasse Sachen gelaufen in der DDR. Also in den einigen Faschingshochburgen, die es da gibt. Also hier bei uns in der Umgebung, Bad Berka und so, gibt es auch Faschings- und Karnevalsvereine. Ich bin auch der Letzte, der da bei den Funkmariechen nicht mal interessiert hinguckt oder so, ne, von mir aus. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein Ding, dass die Faschingsveranstaltungen, bei denen ich war, waren jedes Mal die Leute, die ich das ganze Jahr als pedantische, aggressive und dumme Arschlöcher kenne, die waren dort so aufgedreht, total lustig und haben einen Witz nach dem anderen gerissen, um am nächsten Tag wieder das pedantische Arschloch zu sein. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Und
genau.
Da kriege ich wirklich Halskratzen bei sowas.
Und, also ich finde das kulturell auch so, wie ich es wahrgenommen habe, absolut unterirdisch. Also wir haben wir haben auf unserem Dorf so eine sehr starke Faschingskultur auch. Hm. Und das, ich finde das, also ich möchte mich da jetzt nicht wieder irgendwie kulturell erhaben fühlen, aber es ist halt vom Humor wert. Also ich hätte dann lieber danach noch eine Kassette von Fips Asmussen gehört, um mich da politisch wieder in die PC-Richtung zu bewegen.
Ja, das meine ich halt. Das sind Leute, die gucken
zu dem Humor, also überhaupt ja. Humor, ne? Wo du denkst, wie kann es sein, dass man Dinge so unlustig macht, ne? Ihr macht euch ein Jahr lang über das Programm Gedanken und dann ist es einfach so furchtbar unterirdisch, weil das vermutlich von Leuten gemacht wird, die normalerweise keinen Spaß verstehen, ne? Und dementsprechend da Frustration übertünchen wollen.
Absolut, also das ist, weiß ich nicht, Leute, die dich das ganze Jahr blöd angucken, weil du Fips Asmussen hörst, ne?
Und laut im Auto,
mit offenen Fenstern, mit Scheibe runter.
Schöne Fips Asmussen ballern.
Ey, das wäre aber eigentlich geil, mal so ein Fips Asmussen Remix machen, oder? Von den geilsten Sprüchen. Das, warum eigentlich nicht? Müsste man mal angehen. Nee, aber weißt du, dich das ganze Jahr für sowas dumm angucken und dann tauchen die dann richtig in die Unterwelt ein, witzemäßig, ne? In diesen zwei, drei Tagen und weiß ich nicht. Also, nee, also es ist auch nicht meine Welt. Es sei jedem gegönnt, der sich da wohlfühlt. Also gibt natürlich auch Regionen, wo Leute sowas leben und die das auch das ganze Jahr leben, ne? Also was da so teilweise ja, aber du, was so teilweise da bei den Karnevalsumzügen in Köln und so aufgefahren wird, jetzt diese ganzen riesen Wagen und so, da sind auch schon geile Sachen dabei, ne? Also jetzt so rein humoristisch oder kabarettistisch irgendwie.
Du, also was diese Umzüge angeht, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr hübsch anzusehen. Also da habe ich auch gar kein Problem damit. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass man da so ein bisschen so ein Kulturgut bewahrt irgendwie auch darstellt. Also das absolut nicht. Aber was ich halt furchtbar fand, waren immer diese Abende, die man da verbracht hat in seiner Kindheit, wo man da hingeschleift worden ist und dann später nochmal in der Jugend.
Warst du Cowboy oder Indianer?
Ich war, glaube ich, Ritter.
Ritter, okay.
Das ist politisch in Ordnung. Das geht. Und in Sachsen-Anhalt ein Ritter zu sein, das gehört ja zum guten Ton dazu.
Das stimmt, ja. Das waren die letzten edelmütigen Menschen, die man da treffen konnte.
mit Pfeil und Bogen.
Ja, sozusagen. Ja, aber ja, gebe ich dir recht, ist bei mir das Gleiche, aber das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich meine jetzt Kölner Karneval, Mainzer Fasnacht und wie es da heißt.
Das ist halt kein Nemsdorfer Fasching. Nee,
wollte ich gerade sagen, das ist natürlich top-notch, ne? Das ist so das Oberste. Also ich habe auch mal in Brasilien Karneval mitgemacht, ne? Also,
da geht es aber nur um Ärsche, oder?
Sowohl Männer- als auch Frauenärsche, ja.
Ja.
Und ist auch völlig okay, weil Brasilianer, man hat doch wirklich das Gefühl, die haben das so im Blut und auch die vielen anderen Male, die ich in Brasilien war, nicht zu Karnevalszeiten.
Da ging es ja auch nur um Ärsche.
Tanzen die trotzdem gern und singen vor sich hin und finden das irgendwie gut. Da hat man nicht das Gefühl, die machen in dieser Nacht was komplett anderes, als sie sowieso das ganze Jahr als Mindset haben. Ne?
Und das ist es vielleicht. Die deutsche Wesensart passt nicht zu Fasching.
Die passt zu einem gut organisierten Faschingsmarsch.
Aufmarsch, genau. Aufmarsch. Ein Marsch. Ein gut organisierter Marsch.
Marsch, genau. Ja, ein Faschingsmarsch. Da, ne? das passt
der Osterspaziergang. Ne? Der Osterspaziergang, nicht nur als literarisch bedeutende Einheit, sondern auch als sehr, sehr deutsches Kulturgut.
Ja. Genau, und ich muss da auch hin, weil der Herr so und so da auch dran teilnimmt. Und was soll Frau so und so dann denken? Ne? Ja. Wenn wir nicht dabei sind. Also ich fand es auch ganz, ganz amüsant. Habe ich vielleicht.
Das ist in Nemsdorf auch so, bei meinen Eltern oder meiner Familie. Ja.
Das ist Networking auf der deprimierendsten Ebene. Ohne mit Leuten, die nicht wissen, was Networking eigentlich ist. Aber und das trotzdem machen. Aber das hatte ich vielleicht, glaube ich, schon mal erwähnt, aber dass so vehement der Kölner Karneval eigentlich durchgezogen werden sollte, da kamen dann ja Stimmen auf, dass es ganz logisch ist, weil der Chef vom Kölner Karneval Bestatter ist. Ne? Also hat er, glaube ich, schon ein vitales Interesse dran, dass da unter Corona-Bedingungen gefeiert oder nicht unter Corona-Bedingungen gefeiert wird. War nur so eine kabarettistische Anmerkung, die ich da irgendwo im Internet gefunden habe, also ohne dem das jetzt unterstellen zu wollen. Aber
fühlst du dich jetzt auch vom Geist des Faschings bewegt, dass du jetzt hier unter die Komödianten gehst?
Nee, überhaupt nicht.
Apropos Clowns, wir müssen noch über Trump reden.
Oh ja, aber nochmal zum Fasching abschließend, also wer das Internet mal interessiert, durchforstet, also wir haben in unserer Bandgeschichte auch schon viele coole Motto-Shows gespielt. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, wir sind mal bei einer Caliban-Release-Party irgendwie in den Anfangstagen des Metalcore im Ruhrpott aufgetaucht und haben da wirklich zu einer Zeit, als es Steel Panther und solche Sachen noch nicht gab, wirklich als 80er-Jahre-Hair-Metal-Band dort gespielt. Und das hat da irgendwie die Ruhrpott-Hardcore-Elite überhaupt nicht verstanden. Oder haben wir als Truckstop verkleidet in Sachsen eine Show gespielt und solche Sachen. Also das haben wir immer irgendwie so außerhalb der Faschingszeit gemacht, wenn man mal Lust dazu hat. Und dann finde ich Fasching auch cool, wenn...
Sehr kryptischer Humor.
Ne, ich finde das halt cool, wenn... Ich finde Fasching cool, wenn es nicht zum Fasching stattfindet. So, um das abzuschließen. Punkt. Aber du wolltest gerade von einem Clown reden. Donald, wofür steht denn eigentlich das J bei Donald J. Trump?
Na, das ist für Jay. J-A-Y, wie bei Homer J. Simpson.
Ach, wirklich?
Genau. Ne, keine Ahnung, was weiß ich denn?
Ich weiß nicht, naja, vielleicht ist es ja Jester oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber...
Nee, also wie hast du dieses ganze Prozedere bis jetzt wahrgenommen? Also ich habe heute erst einen Artikel gelesen, in dem stand, man kann mit verifizierten, wirklich festen Ergebnissen erst am 8. Dezember rechnen.
Ja, also da habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich da mal irgendein Posting mache, weil das ist so ein Widerspruch, der macht mich wirklich fertig, weißt du? Die haben Waffensysteme, ne? Also es gibt US-amerikanische U-Boote, die können ein einziges U-Boot, ein einziges solches Waffensystem mit einem Knopfdruck einen kompletten Kontinent vernichten, ne? In einer Minute, und die kriegen es nicht auf die Kette, ein Wahlsystem zu entwickeln, wo man zumindest innerhalb von 2 oder 3 Tagen einen Wahlsieger oder ein amtliches Wahlergebnis bewerkstelligen kann.
Du also, weißt doch, wie das in diesen Strategiespielen ist. Du hast so einen Technologiebaum in verschiedene Richtungen und den skillst du dann, und wenn du halt sagst, na, ich stecke jetzt alle meine Erfahrungspunkte in militärische Entwicklung, dann hast du halt im Zivilprozess halt weniger. Ne? Also dann ist eine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung halt ein bisschen weniger.
Ja, und weißt du, was das von kulturelles und politisches Signal für mich ist? Das ist genauso. Ich vergleiche die USA, wie die jetzt gerade unterwegs sind, wirklich mit der Sowjetunion der 60er und 70er Jahre. Es gibt absolut herausragende technische Einzelleistungen, ne? Also so wie es in den USA auch ist, ne? Also militärisch-technische Einzelleistungen, die absolut outstanding sind, genauso wie wissenschaftliche Einzelleistungen und Universitäten, Institute, und der Rest fällt langsam ins Mittelalter ab oder ist nie aus dem Mittelalter aufgetaucht. So ist das in der Sowjetunion auch gewesen. Die haben zwar Sputnik und Laika in Orbit geschossen und was weiß ich, aber der Bauer in der Kolchose, der hat immer noch keine Grütze in der Schüssel gehabt, so ungefähr. Ne? Und dahin entwickelt sich meines Erachtens die USA dann langsam wieder. Das ist dann dieser Widerspruch. Ne? Es gibt
Na, das spaltet mal Kalifornien von den USA ab.
Ja, gut. Also, oder die Ostküste, ne? Na klar. Das ist da so eine Klammer aus gesellschaftlich-kulturellen und wissenschaftlichen Hochleistungen, und der Rest fällt vielleicht. Gut, Texas wollen wir mal nicht unterschlagen, oder in Florida ist auch viel los. Oder Chicago jetzt, aber da so in der Mitte, in der richtigen Mitte, da gibt es da schon wirklich Sachen, wo. Weiß ich nicht, ob das nun Olga oder Stacy ist. Ich denke mal, die haben die gleiche kulturelles Entwicklungsniveau, ne, in manchen Regionen.
Stacy ist die Olga der Vereinigten Staaten.
Ja. Und das spiegelt, hat man dann natürlich auch in vielen Spiegeln, die man so wahrnimmt. Ne? Zum Beispiel, schaffst du es, eine halbe Stunde Fox News zu gucken?
Ich schaff's keine 10 Minuten.
Also das ist schon richtig krass, und es ist schon auch echt schwer, CNN zu gucken, finde ich. Ne? Also weil das halt so.
Also wobei man sagen muss, dass die Unterhaltungsleistung dieses Nachrichtensenders, ne,
ja,
das ist schon, wie du so schön sagst, top-notch. Also ich habe da so einen Livestream gehabt zur Wahlnacht, und ab 0 Uhr saßen wir dann gemeinsam im Livestream. Da haben wir quasi 300 Leute dabei zugeguckt, wie ich CNN geguckt habe.
Ja.
Und ich bin gar nicht zum Sprechen gekommen, weil dieser Herr an der Tafel derartig viel zu kleinsten Details und eigentlich völlig uninteressanten Entwicklungen auspacken konnte. Also sozusagen den eigentlich ereignislosen Wahlabend bis zu einem gewissen Zeitpunkt derartig mit Worten gefüllt hat, dass ich nicht zum Sprechen gekommen bin.
Wie die auch erzählen können. Ne? Also das ist rhetorisch ja kompletter Wahnsinn. Ne? Also das sind, weiß ich nicht, das sind Leute, wenn du losgehen willst und willst ein Netz Zitronen kaufen, wenn der da Verkäufer ist, da kommst du mit 5 Gebrauchtwagen zurück. Ne? So ungefähr. Also mega unterhaltsam fand ich das auch, aber ist die Unterhaltsamkeit ein Standard, den man bei einem Nachrichtensender suchen sollte, oder sollte es da eher um den Informationsgehalt gehen? Weil diesen Zustand, dass es gerade keine Neuigkeiten gibt, das so zu kultivieren und immer wieder so durchzumischen, aufzubereiten mit einem neuen Einspieler und ich erzähle das gleiche nochmal, aber jetzt ist gerade ein Einspieler mit Key Alert gekommen und
ja, genau, Key State Alert.
Key State Alert und so weiter und die sind nicht, also man kennt das ja auch so bei Katastrophen oder irgendwie, ne? Also wenn da immer die Lage noch völlig unklar ist, wie bei der Tsunami-Katastrophe oder am 11. September oder irgendwie, ne, da stehen ja auch, gucken die Leute auch 5 Stunden Fernsehen am Stück und haben diese eine minütige News-Meldung, in denen alle Fakten, die gerade bekannt sind, nacheinander ablaufen, schauen die 5 Stunden in Schleife. Ne? Und so ähnlich kam ich mir jetzt bei den Wahlen auch vor. Und ich war trotzdem mega gut unterhalten, muss ich ehrlich sagen.
Weil man aber auch geil darauf ist, das zu sehen und mitzuverfolgen.
Also einmal stand dieser Typ an der Tafel und da war so, wow, Wisconsin just turned blue. Und da, das war so ein Moment, wo sie einmal so einen Happen gegeben haben, ne, wo gerade irgendwas passiert ist. Wahrscheinlich ist bei Vox News schon 5 Minuten vorher Wisconsin gecallt worden, ne? Oder war es Michigan, ich weiß es gar nicht, einer von beiden. Aber da sind dann so Happen, wo dann wirklich mal was passiert, was einen da so am Leben erhält, aufmerksamkeitsmäßig. Ne? Und trotzdem, also rein journalistisch ist es doch total Grotte, oder? Dass da nur noch so eine Hofberichterstattung stattfindet. Also CNN für die beiden Wähler und Fox News für die Republikaner. Das finde ich schon wirklich krass. Ne?
Also ich finde eigentlich noch viel schlimmer das, was du jetzt gerade gesagt hast, als Kulturthema, dass Unterhaltung über allem steht. Ne? Und das ist ja das amerikanische Credo schon immer gewesen, ne? So seit Hollywood ja schon, dass es nur um Entertainment geht und the show must go on und so weiter und so fort, dass die Unterhaltung, dass das oberste Exportgut auch dieser Nation ist irgendwie und dass sie das nicht nur exportieren und unsere Kultur in der westlichen Welt maßgeblich anleiten, dass auch das gesamte Leben in den Staaten darauf umgeformt scheint, wenn du als nüchterner Europäer darüber blickst.
Ja, das stimmt. Also das ist so diese unterhaltsame Außendarstellung, ne? Die spielt da eine ganz große Rolle. Das hast du auch, also hast du schon mal mit Amerikanern ein Gruppenfoto gemacht?
Nee.
Also wie die auf Knopfdruck ihr Lächeln aus dem Tiefkühlfach, was die wirklich angefangen haben, als 2- und 3-Jährige zu trainieren. Also wie die auf jedem Foto blendend aussehen können mit ihrem Lächeln. Das ist totaler Wahnsinn. Da hast du als Deutscher noch die Augen zu oder machst gerade ein Doppelkinn oder pulst dir gerade in der Po-Ritze rum. Da stehen die schon Bauch rein, Brust raus, lächelnd da, als ob sie gerade ein Foto fürs Jahresabschlussalbum machen. Ne? Also das ist schon krass, wie trainiert man darauf ist.
Die Außendarstellung halt. Naja, also es ist ja kein Wunder, dass dann Portale wie Instagram erfunden werden. Ne? Also das ist dem und ich frage mich immer, wenn ich solche neuen Entwicklungen betrachte und neue Apps, die auf den Markt kommen und so weiter und so fort sehe, frage ich mich aus meiner europäischen Perspektive immer, ach interessant, wie kommt man da drauf? Aber wenn du aus einem anderen, auch nur so einen etwas entfernten kulturellen Kontext kommst, dann sind solche Entwicklungen viel logischer, als es manchmal ist, wenn du das nur aufobtruiert bekommst. Also ich finde das interessant. Ich meine, ich habe da jetzt auch kein Problem damit und glaube nicht, dass jeder Amerikaner deswegen oberflächlich und seicht ist.
Nein, um Gottes Willen. Nein, aber es sind so...
Aber ich finde das schlimm, dass diese Leitkultur so weit sich entwickelt hat, dass man ernsthafte Wissenschaftlichkeit irgendwie nicht mehr findet. So im öffentlichen Kontext.
Ja, natürlich. Aber das ist wahrscheinlich war so eine Mischform das Richtige. Ne? So diese deutsche Krakensteifigkeit ist natürlich auch immer. Also wenn du mal mit irgendwie...
Da kämpfe ich ja als YouTuber irgendwo auch ein Stück dagegen an. So,
ja, also wenn du mit Briten oder mit Amerikanern in irgendeinem Team zusammenarbeitest oder irgendwie, das ist wirklich, also ohne dass du ein Wort gesprochen hast, merken die nach einer Minute, ob du der Deutsche bist. Ne? Weil du machst wirklich Kopf runter, legst los und willst erstmal mit Leistung überzeugen. Da sind die halt noch so am warm machen und scherzen und machen erstmal alles ein bisschen locker und so weiter. Ne? Und der Deutsche marschiert dann preußisch schon mal ohne Umschweife zur Tat. Ne? Und,
ein.
Ja, und das will ich nicht unbedingt als total positiv darstellen, ne? Sondern so, ja, das ist so eine deutsche Kulturleistung, eben völlig humorlos und außendarstellerisch nur auf Fakten orientiert zu sein, ne? Und das kann es rein auch nicht sein, ne? Das ist schon genauso wie, ich habe mal mit einem Amerikaner, was habe ich denn da geguckt, Tagesthemen oder irgendwas oder so, und da hat sich, ich weiß gar nicht mal, welche Moderatorin das war, aber der ist überhaupt nicht drüber fertig geworden, was die Moderatorin dort im Fernsehen für schlechte Zähne hatte.
Was?
Also das hat für den eine totale Rolle, also die hat keine, der hat jetzt nicht ihren totalen Steinbruch in der Fresse gehabt oder irgendwas, aber die hatte halt wie eine ältere Dame ein bisschen, keine Ahnung, keine blendend weißen Zähne mehr, ne? Mhm. Und das war für den ein komplettes No-Go, dass so jemand im Fernsehen da redet. Also das hat er so wahrgenommen, da habe ich überhaupt keine Waffe drüber gemacht. Und da ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, ja, alles klar, da wird halt auf andere Sachen eben anders geachtet, ne? Das ist schon so. Oder eine Freundin von mir aus San Francisco, die hatte neulich ein Vorstellungsgespräch bei einer deutschen Company. Und die hat auch gesagt, also allein schon, was sie da vorher für Anweisungen bekommen hat, wo sie hin soll, wie sie sich zu verhalten hat in der Corona oder so, hat die gesagt, die hat gedacht, die wird hier zu irgendeiner Spezialeinheit beim Militär abdirigiert, ne? Und auch wie so ein Vorstellungsgespräch da läuft, so eine halbe Minute Warm-up, irgendwie sind sie gut hergekommen, ja, schön, und dann gleich bam in medias res. Also die war da fast mit ihrem kalifornischen Gemüt so ein bisschen total überrumpelt, ne? Und das Vorstellungsgespräch haben Leute geführt, die absolut in der amerikanischen Kultur auch verwurzelt sind. Ne? Das ist ja auf Englisch gelaufen und was weiß ich. Und das waren jetzt, wie soll ich mal sagen, keine totalen Kartoffeln. Ne? Und trotzdem hat man das da noch warm.
Ich wollte gerade fragen, was du denkst, welche kulturelle Form erfolgreicher ist, aber das zeigt ja schon wieder mein sehr deutsches Denken.
Ja, was ist effizienter?